Kontaktaufnahme. Der Podcast des Bildungszentrums Nürnberg.
Herzlich willkommen bei der neuen Ausgabe unseres Podcasts. Heute zu Gast bei uns Anna Oschitzki, 26 Jahre alt, die sich mit 24 Jahren entschieden hat, ihr Bein amputieren zu lassen. Und schon dieser erste Satz lässt es erahnen, dass es sich um eine ergreifende Geschichte handelt. Aber was Anna ganz besonders macht, ist, wie sie mit ihrem Schicksal umgeht. Hallo!
Hallo!
Ich möchte am Anfang erzählen, wie ich auf dich aufmerksam geworden bin. Denn man kann über dich zum Beispiel durch die Doku-Serie Cyborgs auf Instagram erfahren. Ausgestrahlt wurde sie vor einem Jahr schon.
Ja.
Und jetzt auch in der ARD-Mediathek zu sehen. Oder man kann dir auf Instagram begegnen. Wie viele Follower hast du?
Das ist eine gute Frage. Ich glaube, 140.000.
141.000, ich habe nachgeschaut. Ist das nicht unglaublich? Man kann dich auch auf TikTok finden und das wird jetzt umwerfend. Wie viele Follower hast du dort?
1,6 Millionen.
1,6 Millionen. Schwer zu glauben, aber alles wahr. Und ich aber, bevor ich all das erfahren habe, habe dich eines Tages in Nürnberg einfach spazieren gesehen.
Oh.
Und ich war von deiner Ausstrahlung sowas von beeindruckt, denn du bist wirklich eine Erscheinung. So ist mir dieses Bild in Erinnerung geblieben. Eine junge, wunderhübsche Frau, die unglaublich selbstbewusst mit einer Hightech-Beinprothese sehr graziös durch den Hans-Sachs-Platz läuft und so viel freundliche Lebensfreude ausstrahlt wie kaum jemand anders. Und sofort habe ich mir gedacht damals, ich möchte so gerne mit dir sprechen. Und ich wusste natürlich noch nicht, dass du so ein Medienstar bist.
No.
Süß. Umso schöner, dass wir hier jetzt uns gegenüber sitzen und sprechen werden. Ich freue mich sehr, dass du mit uns deine Geschichte teilen möchtest. Allerdings habe ich gleich am Anfang etwas Bedenken, weil ich weiß, dass du die Geschichte bereits so oft erzählt hast. Wie geht es dir dabei, wenn du immer wieder aufs Neue zu dem November 2017 gedanklich gehen musst?
Mir geht's gut. Ich mache das wirklich mit ganzem Herzen. Ich bin so froh, dass ich damit Menschen erreichen kann und Mut schenken kann. Und ja, ich bin mit ganzem Herzen dabei.
Na, das ist ja toll. Das ermutigt mich auch, die Fragen zu stellen, die du schon so oft gehört hast. Also fangen wir tatsächlich nochmal kurz mit diesem 17. November, als du ganz normal in die Arbeit gegangen bist. Und dann?
Genau, ich hatte Spätschicht, habe in der Pflege gearbeitet und habe in der Spätschicht Knieschmerzen bekommen. Und bin daraufhin nach der Spätschicht in die Notaufnahme und ich konnte halt einfach nicht mehr gehen. Ich hatte solche Schmerzen und wollte einfach nur noch Hilfe. Und dann hieß es, okay, wir sehen uns um 0 Uhr im OP.
Mhm.
Und dann wird eine Kniespiegelung gemacht.
Und die Kniespiegelung war keine gute Idee wahrscheinlich,
Nein.
würdest du heute sagen, oder?
Im Prinzip weiß man es nicht. Mhm. Ne? Man will einfach, dass einem geholfen wird und man stimmt dann zu. Mhm. Was jetzt letztendlich der Punkt war dafür, kann ich leider nicht sagen. Mhm. Aber es war natürlich im Nachhinein, bereut man schon ein bisschen gemacht zu haben.
Tatsächlich, weil dann wurde nach dieser Kniespiegelung festgestellt, dass du Bakterien im Knie hast.
Genau.
Ja. Und dann hat eine ganz schlechte Zeit für dich angefangen.
Mhm.
Wie lange hat es gedauert?
Ich glaube, 3 Jahre intensiv im Krankenhaus.
Mhm.
Und ich glaube, 4 Jahre. Wann war jetzt die Amputation? 21, mhm. Ende 21. Bis dahin ging auch der Weg. Ich war immer wieder im Krankenhaus und mhm. immer wieder Operationen und so weiter und so fort.
Ja. Mhm. Und normal laufen konntest du dann nicht mehr?
Nein, schon am nächsten Tag nach der Kniespiegelung nicht mehr. Mhm. Ich hatte ein steifes Bein. Und ich weiß noch, der Arzt kam rein und meinte, warum liegt das Bein so gerade da? Und ich so, ich kann es nicht mehr beugen.
Mhm.
Und er meinte dann, nee, das stimmt nicht.
Nein.
Ja, und hat mich entlassen.
Nein.
Und das fand ich so schrecklich, weil ich wirklich an mir selber gezweifelt habe. Ich lag in diesem Bett und habe alles versucht, dieses Bein wieder beweglich zu kriegen. Und dann wird dir gesagt, nee, das stimmt gar nicht, das kannst du normal bewegen, ich soll mir keine Gedanken machen. Da zweifelt man halt an sich selbst ein bisschen. Ne?
Und hat sich das bei anderen Ärzten auch wiederholt? Diese Idee, dass das psychisch ist, eingebildet ist?
Nein, also man hat dann in Narkose probiert, das Bein zu beugen, weil man sagt, da ist alles ausgeschalten, du kannst nicht dagegen steuern. Und auch da ging gar nichts. Also es war wie ein Brett. Und das war dann auch der Moment, wo man mir endlich geglaubt hat, dass, ja, dass es steif ist.
Und dann hast du mehrere Jahre, also 3 Jahre ungefähr oder 4 Jahre sogar, über dich alles Mögliche ergehen lassen. Über 30 Operationen.
Ja.
Unglaubliches Leiden. Wird es eigentlich vom normalen Leben mehr oder weniger abgeschnitten, oder?
Ja.
Und wann tauchte die Idee der Beinamputation zuerst auf? Also ich meine, wie viel Zeit verging zwischen den allerersten Überlegungen in dieser Richtung bis zu der endgültigen Entscheidung und der Operation?
Also am Anfang war es schon immer mal wieder Gespräch, also seit 2018 circa. Aber ich wollte es nicht. Jedes Mal, wenn es irgendwie aufgekommen ist, habe ich gesagt, nein, das wird schon wieder, das kann ja nicht sein. Man kann so vieles medizinisch mittlerweile, warum kriegt man dann kein Bein mehr beweglich? So. Das wollte ich einfach nicht wahrhaben. Und ich habe halt immer dran geglaubt, dass es noch eine andere Lösung gibt. Und mir war es wichtig, dass ich diesen Punkt entscheide und ich sage, okay, ich möchte das. Ja. Und man mir diese Entscheidung nicht abgenommen wird. Und ich glaube, intensiv habe ich mich dann Ende 2019, Anfang 2020 damit befasst, wo ich gesagt habe, okay, ich werde jetzt nochmal verschiedene Ärzte aufsuchen, nach Meinungen fragen. Und wenn die auch der Meinung sind, man kann da nichts mehr machen, eine Amputation wäre am sinnvollsten, dann informiere ich mich, was diesen Weg betrifft. Habe dann auch Freunde gefragt, die selbst amputiert sind. Ich habe Ärzte gefragt, ich habe alle gefragt und alle Informationen eingeholt, die man sich hätte einholen können. Und dann war auch der Punkt, wo ich gesagt habe, okay, ich mache diesen Schritt. Ja, und dann habe ich das mit meiner Familie gut besprochen, mit meinen Freunden, mit all meinen Liebsten, ob die halt auch diesen Weg mit mir gehen. Und so ist es dann gekommen.
Und du hast jetzt gesagt, du hast mit Freunden gesprochen, die auch amputiert sind. Man hat solche Freunde eigentlich kaum. Also waren das schon Menschen, die du durch soziale Medien kennengelernt hast? Das ist besonders spannend auch an deiner Geschichte, dass du alles von Anfang an sozialen Medien begleitet hast. Du hast alles mitgeteilt, du hast so eine Art Tagebuch geschrieben, aber auch dadurch Menschen kennengelernt.
Ja. Also es sind die besten Freunde, die ich so jetzt in meinem Leben habe und die ich auch nicht mehr vermissen will, weil diese Freundschaft eigentlich, also sie ist ganz anders wie normale Freundschaften. Wenn du sagst, du hast Schmerzen, dann wissen die ganz genau, was du damit meinst.
Das heißt, dass du mit sozialen Medien so viel gearbeitet hast sozusagen, also da alles öffentlich gemacht hast, hat dir geholfen. Das war für dich absolut eine positive Erfahrung.
Ja.
Und dann kam eines Tages natürlich dieser Tag der Amputation. Wie lange ist es jetzt her?
1,5 Jahre.
Und ich habe gesehen, ich habe mich natürlich durch deine sozialen Medien jetzt durchgescrollt vor diesem Gespräch. Und dann habe ich gesehen, dass du 4 Tage nach der Operation, nach der Amputation, nach Hause entlassen würdest.
Ja.
Wie kann das sein?
Das habe ich mich auch gefragt. So, ich dachte, ich liege da mindestens eine Woche. Und dann, ich weiß noch, ich glaube, einen Tag später nach der Amputation, da bin ich meine ersten Schritte gegangen, halt auf Krücken.
Schon das ist unglaublich.
Ja, und dann einen Tag nochmal drauf, am 2., da bin ich dann Treppen gestiegen. Und dann hieß es, okay, Sie können morgen nach Hause. Und ich so, was?
Ja.
Ich war völlig überfordert. Ich fand's schön, aber man hat natürlich auch Ängste, weil du kommst nach Hause und alles ist anders. Und erstmal war ich nicht so überzeugt und dann kurz darauf dachte ich mir aber, zu Hause geht's einem erstens viel besser. Ich habe meine Liebsten wieder bei mir und es wird schon alles gut werden. Und im Prinzip habe ich mir dann zu viele Gedanken gemacht, weil wo ich zu Hause war, war natürlich manches nicht so leicht von Anfang an, aber es war nicht so schlimm, wie ich es mir vorgestellt habe.
Mhm. Und was war das Komplizierste am Anfang?
Mit Krücken, mhm. weil du konntest nicht mal eben ein Glas von A nach B tragen. Mhm. Du konntest so viele Dinge, ich kann die gar nicht mehr so wiedergeben, mhm. aber es ist allein nur, wenn du duschen willst, wenn du in die Badewanne möchtest oder, sind so viele Dinge. Treppen, das war ja, dachte ich mir, mhm. wie soll ich diese Treppen da hochkommen? Ja. Natürlich hast du es im Krankenhaus ein, zweimal probiert, aber wenn du dann zu Hause bist und keine Unterstützung oder irgendjemanden neben dir hast, der dich anleitet, dann stehst du da und denkst dir, okay.
In welchem Stockwerk wohnst du?
Jetzt im ersten, jetzt geht's.
Aber damals?
Im vierten.
Und mit Aufzug?
Mit Aufzug, aber der ist auch gerne einige Wochen ausgefallen. Oh, mm-hmm. Und genau da, wo dann die Amputation war, ich glaube, der Aufzug war 6 Wochen oder so kaputt. Mm-hmm. Und dann hatte ich 4 Stockwerke plus nochmal 2 wegen Tiefgarage, also 6 Stockwerke insgesamt. Danach, ich konnte nichts mehr machen. Mm-hmm. Da hast du auch wirklich überlegt, gehst du jetzt raus oder bleibst du lieber zu Hause, weil ich das körperlich einfach noch nicht hinbekommen habe.
Mhm. Jetzt kann ich vielleicht was aus privatem Leben verraten. Ich glaube, das machen viele Leute mit dir, ne? Dass sie dir gleich eigene Geschichten erzählen. Und vielleicht auch, warum mich deine Erscheinung so beeindruckt hat damals. Nämlich, mein Bruder hatte kurz davor einen Motorradunfall und sein Fuß wurde 7-mal gebrochen. Und wir haben, kann man natürlich nicht vergleichen und trotzdem ein bisschen schon, diese Erfahrung, wie das ist, wenn man auf einmal so unbeweglich wird und das Leben komplett anders meistern muss. Und diese ganzen Erfahrungen, von denen du jetzt erzählst, haben wir auch mitgemacht. Plus natürlich diese psychische Belastung, die dann so unglaublich ist. Und dann habe ich dich so strahlend gesehen und ich dachte, ja, es geht alles, wunderbar.
Ja, doch, es geht auch alles. Es ist halt natürlich anders. Sicher. Das Leben ist manchmal so, dass man Herausforderungen hat, aber wichtig ist ja, was machst du daraus? Mhm. Hast du den Mut? Und wenn du nur einen Schritt gehst, dann hast du eigentlich schon gewonnen. Mhm. So, wenn du stehen bleibst, was bringt dir das?
Ja, sicher.
So, du musst nicht den ganzen Weg gehen, du musst auch keinen Marathon laufen, aber ein Schritt reicht schon.
Versuchen.
Genau,
ja. Mhm. Und die Prothese hast du nicht sofort bekommen. Ne? Zuerst die Krücken und dann müsste natürlich die Wunde heilen, bis man überhaupt an Prothese denken konnte. Ja. Wie lange hat es gedauert, bis du die erste Prothese bekommen hast?
Ich habe sie einen Tag vor Weihnachten bekommen.
Mhm. Ein Geschenk.
Ja, es war das schönste Geschenk. Ich bin einen Tag vor Weihnachten meine ersten Schritte gegangen und es war magisch.
Mhm. Deine erste, wie viele Prothesen hattest du inzwischen jetzt schon? Oder wird immer die gleiche noch angepasst? Wie funktioniert das?
Also du hast eine Interimsprothese, so eine Probeprothese, die hast du circa ein halbes Jahr. Bei mir ging es ein bisschen länger. Mhm. Und mit der lernst du laufen. Also das ist jetzt auch keine Prothese, sage ich mal, wo du, die ist einfach zum Laufen da. Mhm. Und danach, wenn du fit genug bist, dann kriegst du deine definitive Prothese und das ist dann schon wieder anders. Also damit kannst du leichtes Joggen, du kannst schwimmen gehen, du kannst so viele
schwimmen
Dinge machen.
Gehen. Ich habe gesehen, dass du Fahrrad fahren kannst, dass du Inlineskates fahren kannst, dass du Trampolin springen kannst. Und dann auch schwimmen. Kann man sogar mit dieser Prothese ins Wasser? Die ist doch Hightech, voll Elektronik, oder?
Ja, also meine ist wasserfest. Es gibt aber auch andere Prothesen, die sind nicht wasserfest. Aber dann gibt es noch extra Schwimmprothesen.
Mhm.
Genau. Also
okay. Und die Frage, die wahrscheinlich viele stellen, aber die stellt sich einfach so, ist das eine Krankenkassenleistung oder muss man sich diese Prothese kaufen?
Also nein. Das kann man sich auch, glaube ich, so gar nicht leisten.
Bestimmt nicht, ja.
Natürlich muss man auch manchmal ein bisschen kämpfen, aber im Prinzip steht jedem eine Prothese zu. Mhm. Es geht halt dann um welches Gelenk, Altersgruppe, Pipapo, Mobilität und so weiter. Mhm. Aber jeder kriegt eine Prothese und du musst auch nichts zahlen, außer vielleicht eine kleine Zuzahlung von 10 Euro, aber das ist nichts. Ja.
Und wie gesagt, sie ist Hightech, also sie wird angesteuert, aber wie wird sie angesteuert? Woher weiß die Prothese, dass sich das Knie beugen sollte und in wie gerade, wann?
Die ist Mikroprozessor gesteuert und auch so mit Körperverlagerungen. Mhm. Also wenn ich jetzt zum Beispiel mit dem Bobas nach hinten gehe.
Dann versteht die Prothese, diese Bewegung bedeutet, ich will dies oder jenes.
Genau, ich will mich hinsetzen zum Beispiel. Oder wenn ich zum Beispiel Treppe hochgehen will, dann muss ich so eine Wischbewegung nach hinten machen. Dann weiß die Prothese, okay, sie will jetzt Treppen hochgehen. Oder wenn ich auf der Treppe stehe und runter möchte, dann muss die Hälfte von der Fußsohle über der Stufe sein, quasi. Und dann weiß die, okay, sie will jetzt Treppen runtergehen. Also es ist ein bisschen komplexer. Man muss am Anfang schon ein bisschen drauf achten. Aber wenn du da nicht so drauf achtest, dann kann es auch mal sein, dass du dann stolperst auf der Treppe. Das ist natürlich dann nicht so gut. Aber das ist alles, das hast du so schnell drinnen, da ist es überhaupt kein Problem mehr.
Mhm. Aber am Anfang steht bestimmt ein Training. Du musst lernen, wie du mit deiner Prothese kommunizieren
musst. Ja, ja. Wichtig ist, du musst dich trauen.
Ah ja.
Weil oftmals ist der Kopf, der zwischen allem steht. Sicher. Und ich habe damals die Prothese angezogen und ich bin direkt losgelaufen und alle so richtig sprachlos, meine Prothesentechniker, mein Physiotherapeut, alle standen so da und so, das gibt's nicht, die läuft einfach los.
Ja, sich zu trauen ist bestimmt nicht dein Problem, oder?
Nee.
Du bist mutig, du bist manchmal, habe ich das Gefühl, immer mutig sogar.
Ja, gerade auch so Sachen wie Fahrradfahren oder so, das sagt mein Freund immer, jetzt mach mal ein bisschen langsam und ich so, ja, aber ich will ja vorwärts kommen. Und ich glaube, wenn du jahrelang nichts mehr konntest, dann willst du manchmal alles auf einmal. Das ist natürlich auch nicht gut. Aber ich sage mir immer so, lieber so, wie wenn ich jetzt zu der Zeit noch zum Beispiel im Rollstuhl sitzen würde. Aber jeder braucht halt seine Zeit. So, und das ist auch
eigenes
in
Tempo.
Ordnung. Genau.
Ja, sicher. Und wenn man sich deine Videoberichte anschaut, wirklich mit diesen ganzen Übungen, die du mal Kopfstand machst du auch. Dann wird es auch deutlich, dass du dir auch zur Aufgabe gemacht hast, Trost und Hoffnung Menschen zu geben.
Ja.
Die vielleicht jetzt in ähnliche Situation, aber lange noch nicht so viel Kraft und Mut wie du haben. Das heißt, erst waren die sozialen Medien deine Unterstützer und dann gibst du sozusagen das zurück, was du bekommen hast.
Ja.
Sind deine Follower für dich eine anonyme Gruppe? So viele? Oder entwickeln sich da einzelne individuelle Beziehungen oder Dialoge und einzelne Personen werden dann sichtbarer?
Oh, es ist schwierig. Also ich kann es manchmal gar nicht realisieren, dass mir so viele Menschen folgen. Das ist ja so, ich denke mir, ich bin ganz normaler Mensch, wie jeder andere auch. Und ich merke das dann immer erst, wenn ich zum Beispiel durch die Straßen gehe oder so und mich dann Leute ansprechen. Und so teilweise auch weinen, weil die so glücklich sind, dass sie mich gerade sehen und dann nach einem Bild fragen, dann realisiere ich das erst. Ich so, ah ja, da war ja was. Deswegen, ich kann das jetzt gar nicht so beantworten. Ich bin dankbar über jeden Menschen, der da an meiner Seite ist und mich da begleitet hat. Weil man bekommt täglich so viele Nachrichten, so viele süße Nachrichten. Also so Hass und sowas gibt's bei mir gar nicht, wo ich auch so glücklich bin. Nein, gar nicht. Und da bin ich wirklich so stolz und so glücklich, dass das wirklich so ist. Also.
Ah, das wäre dann später auch meine Frage, weil ich sehe schon diese ganzen positiven Seiten, die die sozialen Medien für dich bedeuten. Aber natürlich hat Internet und soziale Medien haben natürlich diese dunkle Seite. Und die gibt es zumindest in Form von Hassnachrichten bei dir überhaupt nicht. Das ist so schön und toll.
Ja, da bin ich auch sehr froh. Ich glaube, sonst würde ich das gar nicht so gerne machen.
Ja, genau.
Und selbst wenn mal irgendwas kommen sollte, das ist dann auch kein Hass, sondern eher so ein blöder Kommentar oder so.
Die gibt es aber schon, oder?
Alle paar Monate mal einer, aber es ist kein Hass. So, eher so unüberlegt.
Unüberlegt, das würde ich sagen. Nicht böse gemeint, sondern manche Leute haben vielleicht ein bisschen weniger Empathie und verstehen nicht, was sie mit manchen Sätzen einrichten können. Ja, das stimmt, ja. Aber dass soziale Medien eine negative Seite haben, Ist klar. Ja. In der letzten Ausgabe der Zeitschrift Die Zeit gab es ein Titelthema jetzt. Achtung, TikTok. Mit einem Leitartikel TikTok toxisch.
Ja.
Es ging zum Beispiel darum, dass düstere Videos werden auch, viele werden veröffentlicht und dann mit einem Algorithmus, wenn jemand schon angefangen hat, was Trauriges anzuschauen, kriegt er immer mehr traurige, depressive, runterziehende Videos zu sehen. Und das ist so eine Art Rabbit Hole, dass man reinfallen kann und kaum rauskommen kann.
Das stimmt.
Oder es gibt auch diese grausamen Challenges an den Kinder teilnehmen und zum Teil sogar daran sterben. Also schon wirklich ganz extreme, böse Sachen.
Ich sehe es an meiner Nichte, die ist 9.
Ah ja.
Und sie nutzt schon TikTok, aber sehr überwacht. Sehr, sehr überwacht. Und sobald wir irgendwas sehen, sofort löschen, weil da muss man schon dahinter sein. Das ist eigentlich keine Plattform für Kinder.
Nee, es ist eigentlich offiziell nicht zugelassen, dass Kinder da teilnehmen. Ja. Aber es ist klar, dass ganz viele Kinder drin sind.
Ne? Ja, ich habe gesagt, wenn das ist natürlich, wie gesagt, wenn sie jetzt nur mich anschaut, weil die ist so stolz auf ihre Tante, dann ist der Rhythmus auch anders. Und wie gesagt, wir sind alles, was sie macht, was sie sieht. Aber gut ist es nicht. Und da muss man wirklich dahinter sein, wenn man das dann akzeptiert.
Aber das wissen nicht alle Eltern oder erwachsene Menschen.
Nee.
Verstehen auch das Medium nicht ganz oft.
Ja, weil die sind so der Meinung, das ist eine Plattform, da sind lustige Videos drauf.
Richtig.
Aber so war es mal, wo TikTok noch nicht TikTok war, sondern quasi eine andere Plattform. Da war das so, da hast du noch lustige Videos gedreht und so Musik quasi so getan, als würdest du singen, so Lip-Sing. Aber mittlerweile ist es gar nicht mehr so.
Ja. Ja, und das ist super wichtig, dass auch Eltern lernen, damit umzugehen, weil verbieten lässt sich das nicht wirklich.
Nein.
Die Kinder werden es irgendwo schon anschauen. Und
genau, dann machen sie es heimlich.
Und dann machen sie es heimlich. Dann ist es besser, wenn das betreut wird.
Genau.
Ja. Ja. Aber Medienkompetenz auch bei Erwachsenen ist schon so eine Geschichte.
Ja.
was ich auch spannend finde, du hast eine Art Mission. Und das bedeutet aber auch, dass du meistens oder fast immer gute Laune verbreitest. Und das ist natürlich toll und ich sehe das schon auch, dass das zu deinem Wesen auch gehört. War aber nicht immer in deinem Leben so. Und man kann auch nicht immer gut gelaunt sein. Und bestimmt gibt es auch schlechtere Tage. Und hast du nicht das Gefühl, dass du ein bisschen unter Druck stehst, immer positiv zu sein, auch wenn du ganz schlecht drauf bist?
Also ganz am Anfang war das so, gerade nach der Amputation, aber eher darauf bezogen, ich lag im OP und in der Zeit haben die Medien schon berichtet und ich wusste aber nichts davon. Und du wirst wach und siehst das und dann bin ich entlassen worden, dann stand schon das erste Kamerateam vor der Tür, ohne mich überhaupt zu fragen und solche Sachen.
Geht das?
Ja, geht.
Ich würde sagen, das geht nicht eigentlich ohne deine Genehmigung.
Ja, eigentlich nicht. Aber sie stehen halt trotzdem da.
Ja.
Und das war so, die ersten Monate, vor allem nach der Amputation, war für mich, dies war sehr schwer.
Ja.
Weil ich wollte erstmal im Leben ankommen. Ich wollte erstmal damit klarkommen, ein Bein weniger zu haben. Aber du konntest nicht dir die Zeit nehmen, weil jeden Tag was anderes war. Und das war so ein bisschen eine Schattenzeit. Aber mittlerweile, ich habe gesagt, das, was ich machen möchte, mache ich. Und alles, wo ich weiß, okay, das tut mir gerade nicht gut, das mache ich dann auch nicht. Also ich habe dann schon gelernt, eine Grenze irgendwann zu ziehen und zu sagen, hey, jetzt kann ich aber auch nicht mehr.
Ja, aber diese Doku, wie viele Teile sind es da?
Ich glaube,
vierteilig.
Ja.
Diese Doku hat auch schon vorher angefangen, noch vor der Amputation. Das hast du genehmigt.
Ja.
Und wie haben die Produzenten dich gefunden überhaupt? Wie sind die auf dich gekommen?
Das ist eine gute Frage. Ich habe da erst vor ein paar Tagen drüber nachgedacht. Aber ich glaube, über Instagram.
Ja. Okay. Und Alex war auch in dieser Serie, aber ihr habt euch schon vorher gekannt.
Ja.
Und er wurde auch unabhängig von dir angesprochen oder hast du den Tipp gegeben, ah ja, da kenne ich noch jemanden oder hat er auf dich hingewiesen?
Nee, wir wurden auch gleichzeitig angefragt. Mhm. Die haben halt gesehen, okay, das ist so eine wahnsinnige Freundschaft, das wäre gut und ja.
Ja, das ist so eine tolle Geschichte, du und Alex. Ist diese Freundschaft nach wie vor so toll?
Ja, klar, genau. Natürlich, man sieht sich selten, weil er einfach in Köln wohnt und ich hier. Aber wenn man sich sieht, dann ist es wie, als hätte man sich jeden Tag gesehen.
Also. Ich werde in die Shownotes diese Serie verlinken und auch zu deinen Profilen. Und dann können sich unsere ZuhörerInnen auch ein bisschen anschauen, weil es ist wirklich schön anzuschauen, auch wie ihr euch gemeinsam präsentiert auch, ja. Wir haben in unserem Podcast eine Art Mecke-Ecke. Das heißt, man kann da einmal wirklich schlecht gelaunt ein bisschen schimpfen über etwas, was einem gerade sehr nervt. Was wäre das bei dir?
Mecke-Ecke.
Puh.
Und sag nicht, dich nervt nichts.
Was nervt mich? Es sind eher so allgemeine Themen, glaube ich, so wie die Prothese passt oft nicht. Mhm. Gerade so, wenn es wärmer wird, man lagert mehr Wasser ein, dann hat man Schmerzen. Das sind so ein Thema. Und Sportprothese.
Aha.
Ja, das ist auch so ein allgemeines Thema, wo ich sage, das darf eigentlich nicht sein, weil Sportprothesen nicht genehmigt werden.
Oh, okay.
Und ich finde, ich durfte die einmal testen und ich finde, jedem sollte dieses Gefühl zustehen können, zu rennen oder wieder aktiv im Leben teilzuhaben. Und das macht mich schon ein bisschen traurig, ein bisschen wütend, weil es einfach so wunderschön war, der Moment. Und als Kind zum Beispiel wird dir das genehmigt oder wenn du in der Schule bist und danach wird es dir weggenommen. Und erklär das mal diesem Kind dann, was alles machen konnte, im Leben teilhaben konnte. Und dann auf einmal, zack, weg. Und du stehst da, weil es ist so eine Leichtigkeit, was dir einfach fehlt, wenn du eine Beinprothese hast. Weil du kannst nicht einfach losrennen oder mal schneller gehen, wenn du in den Bus hinterherrennen musst oder sonstiges. Und das fehlt schon, ja.
Und was kostet so eine Sportprothese, wenn man sich so eine kaufen wollte?
10.000.
10.000, okay.
Aber das ist ein Mini-Bruchteil von einer Beinprothese, wie jetzt meine.
Okay.
Darf ich den Betrag sagen?
Ja, natürlich, wenn du den weißt.
Und ja, also klar. Nur das Gelenk, also ohne Fuß, ohne nichts, kostet 68.000.
Nein. Okay.
Und deswegen sage ich ja, das ist der einzige Punkt, was mir fehlt, weil ich liebe Sport, aber wo ich mich auch noch einsetzen möchte für andere, weil lieber verzichte ich für mich darauf, aber dafür mache ich jemand anderen damit glücklich. Und deswegen ist es so ein Thema, was ich schon noch größer machen würde gern.
So mehrere Fragen gleichzeitig. noch kurz noch ein bisschen zu diesen negativen Geschichten.
Ja.
Die Leute, die dich anschreiben, die sind auch oft verzweifelt.
Ja.
Und hast du keine Angst vor diesen Emotionen und von diesem fremden Leid, dass sie dich ein bisschen runterziehen können?
Nein. Ich glaube aber, es liegt auch daran, dass ich in der Pflege gearbeitet habe und man da schon Leid mitbekommt. Man muss halt sehen, okay, wenn die Person mir schreibt, du kannst Tipps geben. Und auch wenn du vielleicht nicht das Leben verändern kannst, kannst du vielleicht die Situation gerade ein bisschen besser machen. Und das darf man auch nur sehen.
Du hast gesagt, dass du dann Instagram schließen kannst oder deine sozialen Medien schließen kannst und dann in das Private gehen kannst. Aber das kannst du nicht wirklich, weil du so sichtbar wirst, hast du gesagt. Du wirst angesprochen. Und ich habe dieses kleine Video gesehen, wo du hier übers Gewerbemuseumsplatz vor unseren Einrichtung läufst, da ohne Prothese tatsächlich, mit Krücken, und hinter dir hier ein Kind ganz laut ruft, schau, sie hat nur ein Bein. Und du drehst dich um und lachst und das fand ich so schön, auch deine Reaktion. Aber da habe ich mir auch gedacht, Wann wird es dir zu viel? Welche Reaktionen sind noch okay? Und vor allem, wenn das ein Kind ist, ist es irgendwie so selbstverständlich, so reagieren Kinder halt. Aber wann sind diese menschlichen Reaktionen für dich zu viel oder nicht okay?
Ich hatte den Punkt eigentlich noch gar nicht, wo mir das zu viel wird. Mhm. Ich finde eher, gerade auch so, was kinderbezogen ist, mir gefällt oft die Reaktion der Eltern nicht, aber ich verstehe beide Seiten. Die Eltern denken sich, okay, vielleicht mag die Person das gerade nicht. Mhm. Aber ich würde mir eher wünschen, dass entweder die Eltern aufklären oder sagen, hey, geh doch mal hin, frag doch, oder wir gehen zusammen hin. Da ist natürlich jeder unterschiedlich, ne? Nicht jeder, der jetzt irgendeine Behinderung oder ähnliches hat, ist da so offen. Aber ich finde, wenn man aufklärt, dann gerade für Kinder ist es irgendwann nichts mehr Besonderes. Dann sehen die den Menschen so, wie er halt ist. Mhm. Ob er jetzt ein Bein hat oder zwei Beine oder gar keins, das spielt dann keine Rolle mehr. Und dieses, teilweise hast du so Reaktionen, wo die Eltern das Kind wegziehen und, sag ich mal, schimpfen. Mhm. Und das finde ich halt so schade, weil du siehst es halt nicht jeden Tag. Also ich hätte genauso reagiert als Kind, wenn da so jemand halt vorbeiläuft mit einem Bein weniger. Dann hätte ich auch so, boah, die hat nur ein Bein, Mama. Mhm. Dann würde ich aber nicht sagen, oh, wie kannst du nur sowas sagen? Weil das Kind ist halt erstaunt. Es sieht es halt nicht jeden Tag. Mhm. Und dann liegt es halt an den Eltern, es richtig zu erklären oder auch, wie auch immer.
Ja, man sieht definitiv nicht jeden Tag so eine Person, zum Beispiel auch mit glitzernder Prothese. Deine ist besonders Schmuck gemacht.
Ja.
Und wirst du dann auch tatsächlich so angesprochen? Kommen Leute und sagen, ach komm, lass drüber sprechen oder kannst du mich aufklären oder kannst du mir was dazu sagen oder stellen direkte Fragen? Passiert das auch oder wirst du nur angeschaut?
Selten, also eher angeschaut. Mhm. Aber zum Beispiel am Wochenende, das fand ich so süß, da kam auch eine Omi zu mir und meinte, hey, mein Enkelkind ist so fasziniert von deiner Prothese, könnt ihr zusammen ein Bild machen oder kann ich ein Bild von euch beiden machen? Sie trägt auch eine Beinprothese schon von Baby an halt, ist so auf die Welt gekommen. Mhm. Und die war so fasziniert von dieser Prothese und das fand ich so süß, dass sie sagt, hey, können wir vielleicht ein Bild zusammen machen, ohne dass sie mich kennt oder ähnliches. Das, ja, fand ich schön.
Das stimmt, ja. Du bist Influencerin. Heißt das, dass du damit Geld verdienst? Und kannst du von diesem Geld leben oder ist es nur ein kleiner Nebenverdienst?
Man kann gut davon leben, aber es ist nicht mein Ziel. Also es war es noch nie. Ich will wieder in die Pflege zurück. Das ist mein größter Wunsch. Und das soll auch mein Beruf weiterhin bleiben. Und heißt aber nicht, dass ich das andere nicht gerne mache oder nicht weiterhin mache. Auf jeden Fall. Aber ich will noch mehr Gutes tun und ich will noch mehr Menschen erreichen. Mhm. Und wenn ich beides zusammen machen kann, ich glaube, dann bin ich der glücklichste Mensch.
Und wie stehen die Aussichten?
Fraglich. Ich weiß es nicht. Jetzt gerade noch nicht. Ich muss erst mal schauen, dass die Prothese passt, dass ich wirklich auch jeden Tag aufstehen kann und sagen kann, okay, jetzt passt sie, mir geht's gut. Weil so, wenn ich jetzt wieder in den Beruf gehen würde, ich wäre alle zwei Tage krank und das wäre dann auch nicht Sinn der Sache.
Ja, sicher. Wie sehr unterscheidet sich die Anna vor der Krankheit vor der heutigen Anna? Also ich meine an deine Persönlichkeit, was hat sich da geändert oder nichts?
Doch, ich bin viel glücklicher. Ich meckere nicht so viel. Oder ich meckere vielleicht über andere Dinge. Aber ja, ich bin viel offener und viel offener auch fürs Leben.
Da öffnen sich noch zwei Ecken in unserem Podcast gleichzeitig. Also außer Meckerecke haben wir noch eine Ecke für Glücksmomente. Was macht dich besonders glücklich?
Glücksmomente.
Einfach, dass ich wieder zwei Beine habe, auch wenn das jetzt nicht mein Bein ist, aber es ist irgendwo ja mein Bein, so. Und ich glaube, einfach diese Leichtigkeit wieder zu haben, jeden Morgen aufzustehen, zu sagen, okay, ich kann wieder gehen, ich kann wieder Treppen gehen, das wäre nie wieder so gewesen. Und jeden Tag stehe ich auf und denke mir, ich bin so froh, dass ich diese Amputation gemacht habe. Das klingt blöd. Für jeden, ich glaube, wer wünscht sich das?
Aber wenn, überraschend.
Genau, aber ich glaube, wenn man dann das mal auf die Jahre bezieht und darauf, dass es nie wieder gewesen, also dass ich das nie wieder hätte so erleben können, das macht einen so glücklich.
Ja, man schätzt natürlich das Leben völlig anders.
Ja.
Ja, und die letzte Ecke, die wir bei uns haben, heißt gerne lernen. Wir sind natürlich eine Bildungseinrichtung und bei uns geht es hauptsächlich ums Lernen. Und übrigens, wenn du hier vorbeiläufst, kennst du überhaupt das Bildungszentrum? Hast du überhaupt je einen Kurs bei uns besucht?
Nein.
Nein? Okay, da reden wir noch gleich.
Also ich kenn's, aber ja. Nein.
Aber womit verbindest du das? Was sind deine Assoziationen? Was kann man an so einem Bildungszentrum machen?
Vielleicht auch Fortbildungen?
Ja, also das Erste, was normalerweise bei solchen Fragen einfällt, ist bei meisten Personen Sprachkurse. Und das haben wir tatsächlich. Alle möglichen Sprachen kann man bei uns lernen.
Echt?
Ja.
Spannend.
Aber was würdest du gerne, so frei, unabhängig vom Bildungszentrum, jetzt, wenn du frei noch was lernen könntest und Zeit hättest, und was würdest du gerne noch lernen?
Oh, das ist eine gute Frage.
Gerne lernen.
Du hast ja so viele Sachen komplett neu lernen müssen.
Ja.
Ja. Und fällt dir im Moment nichts ein? Dann habe ich vielleicht ein paar Ideen. Schau mal.
Da wird mit Sicherheit was dabei sein. Ich habe so eine Ahnung.
Bin ich gespannt. Aber natürlich, vor unserem Gespräch haben wir einen kurzen Spaziergang durch die Stadtbibliothek gemacht. Und auch auf der Musiketage ist mir schon aufgefallen, dass du besondere Sachen magst. Das habe ich vorher nicht gewusst. Aber ich habe gedacht, zum Beispiel, ja, ich weiß nicht, ob das Erste auf der Liste was für dich wäre. Da haben wir Sachbuch des Monats. Also jeden Monat besprechen wir ein Sachbuch. Im Juni haben wir zum Beispiel ein Comicbuch zu Sachbuch des Monats erklärt. Und da wird in diesem Buch in kurzen, gezeichneten Geschichten über Frauen gesprochen, die eigentlich unbekannt blieben, weil sie im Schatten von ihren Männern standen. Wäre zum Beispiel ein Vorschlag. Oder wir haben ein Literaturfestival und zur Eröffnung kommt Doris Dörrie und macht eine Lesung. Und sie sagt, Leben, Schreiben, Atmen, das gehört alles zusammen. Und gibt auch Tipps, wie man Bücher schreiben kann.
Also perfekt.
Das wäre vielleicht was für dich, weil...
Ich möchte ein Kinderbuch schreiben.
Du möchtest ein Kinderbuch schreiben. Ich finde es super spannend. Wir haben jede Menge Schreibkurse. Ich zeige dir dann später, was wir da im Programm haben. Oder zum Beispiel im September haben wir einen kriminalgeschichtlichen Rundgang durch die Nürnberger Altstadt unter dem Titel Mörder, Fälscher, Messerstecher. Also die Stadt aus einer völlig anderen Perspektive kennenzulernen. Wir haben auch Sommermalkurse. Ich weiß nicht, ob Malen dein Zeug ist.
Ich zeichne schon seit Kind an.
Schau mal hier. Und fünf Sachen habe ich mir noch aufgeschrieben, aber wir haben natürlich tausende von Kursen. Yeah. Das letzte, was auf meiner Liste steht, heißt Selbstkompetenz und Selbsterfahrung. Selbstverteidigung gegen negative Informationsflut. Vom richtigen Umgang mit negativen Nachrichten.
Wichtiges Thema.
Wichtiges Thema. Ja. Bei uns kann man auch Theater spielen lernen, singen, Stimmbildung. Wir haben Popcorn.
Wahnsinn.
Angebote ohne Ende. Was wäre von dieser Liste für dich am interessantesten?
Auf jeden Fall mit Musik, Bücher schreiben, aber auch malen. Ich mag alles.
Ja, schau dir die Sachen an. Vielleicht sprechen wir dann später darüber und vielleicht... Ich würde dich gerne einladen zum einen Kurs, zum Ausprobieren.
Ja, immer gern.
Ich bedanke mich für das Gespräch und hoffe, dass die Aufnahme geklappt hat.
Ja, vielen, vielen Dank. War schön.
Ciao.
Tschüss.